ARD.
Wir haben in den vergangenen Tagen eine große diplomatische Dynamik, vielleicht die größte seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 erlebt. Wir haben jetzt die Chance auf einen echten Friedensprozess für die Ukraine. Diese Pflanze ist noch klein, aber die Chance ist real.
So drückte es Bundeskanzler Friedrich Merz aus, nachdem über die Zukunft der Ukraine erstmalig im Herzen Europas gesprochen wurde, in Berlin nämlich. Das ist für die Europäer und für die Deutschen ja noch eine recht ungewohnte Rolle, so mittendrin zu sein in den Ukraine-Verhandlungen, statt nur etwas ohnmächtig von der Seitenlinie aus zuzusehen. Aber ist der Schritt von den diplomatischen Zuschauerrängen aufs Spielfeld wirklich ein dauerhafter? Wann schaltet US-Präsident Trump von lobenden Worten für die Europäer wieder auf Verbalattacken um? Und gibt es wirklich die Chance auf einen Friedensprozess? Hat die kleine Pflanze, von der Friedrich Merz spricht, überhaupt eine Überlebenschance? Mit diesen Fragen herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 16. Dezember. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Das ist ja wirklich bemerkenswert, dass und wie die Europäer es geschafft haben, sich in die diplomatischen Bemühungen für einen Waffenstillstand in der Ukraine wieder einzuschalten. Aber andersherum betrachtet haben die vergangenen Tage und Wochen auch gezeigt, wie hart die Europäer neuerdings mit dem Verbündeten USA ringen müssen, um überhaupt eine gemeinsame Position zu finden. Fast wirkte es, als würden die Europäer in therapiesitzungsähnlichen Gesprächen das Trump-Team mühsam davon überzeugen müssen, wenigstens die allzu offensichtlich vom Kreml übernommenen Passagen aus den sogenannten Friedensplänen herauszuverhandeln.
Das ist die neue Realität. Ich glaube auch, dass Merz und Waderfuhl und diese Leute da längst angekommen sind. Aber für uns Zuschauer ist es natürlich immer irgendwie noch gewöhnungsbedürftig, dass man jetzt in zwei Richtungen verhandeln muss und nicht nur in eine.
So nüchtern sieht das der Militärhistoriker Sönke Neitzel. Mit dem Wissenschaftler der Uni Potsdam habe ich ausführlich gesprochen. Über das neue Verhältnis Europa-USA, über die Frage, was Europa eigentlich tun müsste, um überhaupt als machtpolitischer Akteur wahrgenommen und nicht von einer drohenden Washington-Moskau-Zange erdrückt zu werden. Und natürlich über die Ukraine-Verhandlungen und die Frage, ob der Frieden wirklich eine Chance hat.
Selbst wenn man einen Waffenstillstand bekäme, das wäre den Ukrainern wirklich sehr zu wünschen, dass sie aufatmen können, ist dieser Konflikt nicht vorbei. Und ich nehme da Putin schon so wahr, dass er den Rubikon überschritten hat und dass er jetzt nicht auf eine friedliche Politik zurückschwenkt, sondern dass er weiter daran arbeitet, genau sein Ziel zu erreichen. Die USA ziehen sich aus Europa zurück, vielleicht nicht vollständig, aber doch de facto als Schutzmacht. Und Russland wächst in diese Rolle rein. Ob sie das hier erreichen werden, ist die Frage, aber in dem eigenen Anspruch. Damit müssen wir rechnen. Und die Hoffnung, jetzt Frieden, und dann können wir wieder zurückgehen in unsere alte Welt. Die alte Welt ist vorbei und das wird nicht passieren.
Die alte Welt ist vorbei. Das ausführliche Interview mit Professor Sönke Neitzel gleich. Jetzt reden wir erstmal über alles, was neu ist und über das, was wichtig ist. Stefan, wie bewertest du den Verlauf der ausführlichen Ukraine-Gespräche in Berlin?
Ja, bei aller Vorsicht positiv, zumindest in einem wichtigen Punkt. Es war ein von vielen wohl schon nicht mehr für möglich gehaltener Schulterschluss der Ukrainer, Europäer und US-Amerikaner. Falls Putin versuchen will, den Westen zu spalten und dem überfallenen Nachbarland Ukraine einen Diktatfrieden aufzuzwingen, womöglich mit Billigung Washingtons, dann scheint mir dieses Ziel seit Berlin erstmal wieder in etwas größere Ferne gerückt zu sein. So viel kann man zumindest sagen. Die demonstrative Einigkeit der Europäer hatte ja, Kai, in Wahrheit zwei Adressaten, neben dem im Osten auch den im Westen, in Washington. Putin und Trump, beide sollten sehen, Europa steht zusammen und ist entschlossen, sich gegen einen erneuten Angriff Russlands auch militärisch zur Wehr zu setzen. Und die Ankündigung einer multinationalen, von Europa geführten Truppe williger Nationen zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes und irgendwann eines Friedensprozesses in der Ukraine ist wohl das Gegenteil von dem, was Putin augenscheinlich anstrebt. Die Schwächung der EU, die Schwächung der NATO, die Spaltung des Westens. Bundeskanzler Merz formulierte es so:
Das Schicksal der Ukraine ist das Schicksal von ganz Europa.
Wobei man ja sagen muss, alles im Zusammenhang mit dieser angekündigten multinationalen Schutztruppe ist doch noch sehr vage. Ne? Also der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat aktuell erklärt, konkrete Festlegungen etwa zur Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien seien derzeit nicht möglich. Das hänge von Kommandostrukturen und anderen Dingen ab. Also, dass man da jetzt auf dem Weg hin ist zu echten, zu wirklich robusten Garantien für die Ukraine, sehe ich persönlich noch nicht. Aber für die von Russland angegriffene Ukraine die vielleicht schmerzhafteste und schwierigste Frage, und das hängt ja irgendwie mit den Sicherheitsgarantien dann auch wieder zusammen, ist ja die der Gebietsabtretungen, also etwa im umkämpften Donbass. Gibt es da denn Anzeichen für eine wirkliche Lösung?
Nein, jedenfalls nicht, dass wir wüssten, Kai. Die Forderung des russischen Machthabers, die Ukraine solle sich aus allen Teilen des Donbass zurückziehen, also auch aus den von Russland bisher nicht eroberten Teilen von Luhansk und Donetsk. Diese Forderung hat Wladimir Selenskyj erneut als unannehmbar zurückgewiesen. In der Sendung Markus Lanz sagte Selenskyj:
Tausende haben ihre Leben gelassen, damit wir dieses Gebiet halten. Russland hat keine Kraft mehr, den Oblast Donetsk komplett einzunehmen. Deswegen sagen sie, sie möchten, dass die ukrainischen Truppen diese Territorien verlassen. Aber dort verteidigen wir unser ganzes Land, unser ganzes Territorium.
Und da leben ja auch nach wie vor Menschen, also Ukrainerinnen, Ukrainer, muss man ja anfügen. Die Europäer haben Selenskyj ja immer bestärkt in der Forderung, nur die ukrainische Bevölkerung könne über etwaige Gebietsabtretungen auf dem Weg zu einem Frieden entscheiden. So hat es Bundeskanzler Merz jetzt auch wieder gesagt. Aber haben Sie denn nach diesen vielen Gesprächen in Berlin auch Konkretes beschlossen in dieser Hinsicht?
Ja, es war ja kein Abkommen, kein formelles, aber die Gespräche gingen immerhin mit einer gemeinsamen Erklärung zu Ende, die neben Bundeskanzler Merz auch seine Kolleginnen und Kollegen unterschrieben haben, aus Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien, Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden und dabei auch EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und ich hatte es schon erwähnt, Kai, zunächst haben sich die Teilnehmer auf ein Angebot geeinigt, das Angebot nämlich, dass es eine Schutztruppe geben könnte, die von Europa geführt wird, die aber auch von den USA unterstützt wird. Das Ziel dabei ist, einen möglichen Waffenstillstand und einen Friedensprozess abzusichern. Konkret hieße das, dass diese Schutztruppe die ukrainischen Streitkräfte unterstützt und die Sicherheit des Luftraumes und der Meere gewährleistet. Dies solle auch durch Operationen innerhalb der Ukraine geschehen, heißt es in der zum Abschluss der Gespräche verbreiteten Erklärung.
Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, den ich sehr begrüße.
Der Kanzler lobt also die Verbindlichkeit der amerikanischen Schutzzusagen, die denen des Beistandsartikels der NATO ähnlich seien, so der Kanzler. Aus der US-Delegation war zu hören, Kai, die amerikanischen Sicherheitsgarantien seien der Platin-Standard. Es sollte wohl heißen, noch wertvoller als der viel zitierte Goldstandard. Bislang ist das nur eine Behauptung und wir wissen, Boots on the ground, also Bodentruppen in der Ukraine, das schließt die Trump-Regierung weiter aus. Und apropos Schutz, in der am Montag in Berlin unterzeichneten Erklärung wird den Ukrainern zugesichert, ihre Streitkräfte anhaltend und erheblich zu unterstützen, und zwar in einer Truppenstärke zu Friedenszeiten von 800.000 Soldaten. Das überfallene Land soll so in die Lage versetzt werden, sich auch weiterhin gegen russische Angriffe verteidigen zu können. Putin hatte bekanntlich gefordert, die ukrainischen Streitkräfte nach einem wie auch immer gearteten Friedensschluss auf Bonsai-Größe zu schrumpfen. Und dem erteilten Europäer und Amerikaner nun eine Absage, Kai.
Auf diesem offiziellen Gruppenbild der Gespräche in Berlin sind auch der Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner sowie Trumps Golfpartner und Sondergesandter Steve Witkoff dabei. Wer hätte das gedacht, nachdem die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA publik geworden war und den Eindruck ja ganz eindeutig vermittelte, die Trump-Regierung würde sich nicht nur von Europa abwenden, sondern gegen die jahrzehntelangen Verbündeten wenden und sich in deren innere Angelegenheiten dazu noch einmischen. Wie glaubwürdig ist das also, was da in Berlin an Harmonie demonstriert wurde?
Ja, die Harmonie ist, glaube ich, genauso glaubwürdig wie Donald Trump. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch nur verständlich, dass der ukrainische Präsident so darauf drängt, amerikanische Sicherheitsgarantien dürften nicht nur vom US-Präsidenten im Weißen Haus versprochen, sondern müssten auch vom US-Kongress formal beschlossen werden. Auf Trumps Worte und Trumps Wohlwollen allein will Selenskyj nicht bauen. Wenig verwunderlich aus meiner Sicht.
Ja, aber immerhin hat der US-Präsident ja mit dieser großen Berliner Ukraine-Runde telefoniert. Wissen wir genau, was da besprochen wurde?
Ja, er soll wohlwollend gewesen sein, hören wir. Trump hat die Berliner Bemühungen zunächst ausdrücklich gelobt, als ernsthafte Versuche dabei zu helfen, den Weg zum Frieden zu ebnen. Gleichzeitig aber hat der sonst bekanntlich zu Großspurigkeit im Dauersuperlativ neigende US-Präsident vor Reportern im Weißen Haus gewarnt, man habe schon häufiger gedacht, einen Durchbruch erzielt zu haben und sei dann enttäuscht worden.
Wir kommen dem Ziel näher und erhalten enorme Unterstützung von den Europäern. Sie wollen, dass das endet. Aktuell will das auch Russland. Das Problem ist nur, dass zunächst alle ein Ende wollen und dann plötzlich nicht mehr. Das Gleiche bei der Ukraine. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir alle auf eine Linie kriegen. Aber ich denke, dass das funktioniert. Es war ein sehr gutes Gespräch.
Jetzt haben wir sehr viel über Trump, über die USA, die Europäer und auch über die Ukrainer geredet, aber noch gar nicht über Russland. All die in Berlin demonstrierte Einigkeit, die entschlossenen Erklärungen nützen ja überhaupt nichts, wenn Wladimir Putin sich nicht darauf einlässt. Gibt es zu diesem Zeitpunkt schon Reaktionen aus Moskau, Stefan?
Ja, nicht von Putin und auch nicht von seinem Außenminister Lavrov. Noch ist wenig zu hören aus Russland, Kai. Dort hatte man ja erstmal verlauten lassen, man erwarte, von den Amerikanern gebrieft zu werden nach diesem Gipfel in Berlin, wenn man ihn so nennen will. Und tatsächlich könnten Trumps Unterhändler Witkow und Kushner bald nach Moskau reisen oder Putins Leute erneut in den USA treffen. Die russische amtliche Nachrichtenagentur TASS zitiert Russlands stellvertretenden Außenminister Sergei Ryabkov, der habe gesagt, Russland sei zu keinerlei territorialen Zugeständnissen bereit. Und er habe dabei den Donbass und die Krim erwähnt und alle Gebiete gemeint, die Moskau Novorossiya, Neurussland, nennt, also auch Saporischschja und Cherson.
Das klingt mal wieder, und darauf waren wir ja mental auch schon vorbereitet nach den Äußerungen aus dem Kreml in den letzten Tagen, eher nicht nach Kompromissbereitschaft. Hast du denn Hoffnung auf einen Waffenstillstand über Weihnachten?
Nein, ich sehe das nicht beim jetzigen Stand, ehrlich gesagt. Aber der Bundeskanzler, der hat dahingehend an den Kreml nochmal appelliert, ohne Russlands Machthaber mit Namen zu nennen.
Und vielleicht hat die russische Staatsführung einen Rest an menschlichem Anstand und lässt wenigstens die Bevölkerung über Weihnachten mit diesem Terror einmal für ein paar Tage in Ruhe.
Ja, bemerkenswert fand ich, Kai, dass der sichtlich erschöpfte ukrainische Präsident dem Schlusswort des Kanzlers beim Gehen noch die ernüchternde Einschätzung folgen ließ. Nein, diesen Rest gibt es nicht, also den Rest an menschlichem Anstand in Moskau, aber man werde sehen.
Dann schauen wir noch mal kurz nach Brüssel. Dort suchen die EU-Außenminister derzeit Wege, wie man die Ukraine auch in Zukunft finanziell unterstützen kann, ohne die Mitgliedstaaten zu stark zu belasten. Wie ist der aktuelle Stand da?
Ja, es geht ja um die bis zu 250 Milliarden Euro in der EU eingefrorenen russischen Staatsvermögens, das vor allem in Belgien bei dem dort ansässigen Finanzdienstleister Euroclear liegt. Bisher werden nur Erträge, etwa Zinszahlungen aus den russischen Geldanlagen, dafür verwendet, um einen 50 Milliarden Euro Kredit an die Ukraine zu finanzieren, aber eben nicht das Geld selbst. Deshalb soll ein Teil der Summe dafür reserviert bleiben, diesen Kredit abzulösen. Dazu soll aber, zumindest nach Vorstellung der Bundesregierung und der EU-Kommission, auch eingefrorenes russisches Staatsvermögen kommen, das in anderen EU-Staaten und dort auf Geschäftsbanken liegt. Ursula von der Leyen will daraus Darlehen machen, die nur an Russland zurückgezahlt werden würden, wenn es nach Kriegsende Wiedergutmachung für die Schäden in der Ukraine leistet.
Aber genau dagegen hatte sich ja vor allem Belgien gewehrt. wohl auch aus Angst vor russischer Revanche.
Ja, so ist es. Belgien bremst bislang aus Sorge, die Risiken allein tragen zu müssen und bangt auch um die Existenz des belgischen Finanzinstituts, hat Angst vor wütenden Reaktionen. Und das ist wohl nicht unbegründet. Die russische Zentralbank verklagt den belgischen Finanzdienstleister Euroclear tatsächlich auf Schadenersatz in Höhe von 18,2 Billionen Rubel. Das sind rund 195 Milliarden Euro. Das geht jedenfalls aus Gerichtsunterlagen in Moskau hervor. Es sieht übrigens so aus, als hätten die Belgier Verstärkung bekommen in ihrem Widerstand. Denn in einem gemeinsamen Brief mit Belgien haben Italien, Malta und Bulgarien gefordert, der Rat möge alternative Optionen für ein Reparationsdarlehen finden. Und auch Tschechien mauert Kai. Der neue Premier Andrej Babiš weigert sich, an jeglicher Finanzierung der Ukraine teilzunehmen. Es gilt also noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten in Brüssel. Am Ende würde aber eine Mehrheitsentscheidung reichen.
Und dann lass uns noch auf die militärische Lage in der Ukraine aktuell schauen.
Ja, an der Front verschlechtert sich die Situation für die ukrainischen Truppen fast an allen Frontabschnitten. So sieht es aus. Das inzwischen einer Geisterstadt gleichende Pokrowsk ist angeblich kurz vor dem Fall. Verbliebene ukrainische Einheiten im benachbarten Myrnograd sind von einer Einschließung bedroht. Und auch im südukrainischen Gebiet Saporischschja wankt die ukrainische Verteidigung immer öfter. Bei Huliapolje konnte ein russischer Durchbruch vorerst mit Mühe aufgehalten werden. Das ukrainische Grundproblem, der Mangel an Soldaten, macht die Verteidigungslinien mancherorts gefährlich löchrig. Trotzdem muss man die militärischen Erfolgsmeldungen, die Putin verbreiten lässt, skeptisch sehen. So wurde die ostukrainische Stadt Kupjansk vom Kreml bereits im November für erobert erklärt. Deshalb hat sich dort am Stadtrand nun demonstrativ Wladimir Selenskyj gezeigt, mit Schutzweste, aber ohne Helm. Unmittelbar vor seiner Reise nach Berlin war der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj am Freitag kurz nach Kupjansk gereist. Und Selenskyj dankte dort den Soldaten und mahnte, militärische Erfolge seien wichtig, damit die Ukraine Ergebnisse in der Diplomatie erreichen kann. Interessant fand ich noch dies, Kai. Das ukrainische Militär hat am Samstag gemeldet, es habe eine Pipeline zerstört, die von den russischen Angreifern genutzt worden sei, um Soldaten in die Frontstadt Kupjansk einsickern zu lassen. Die Pipeline sei für den Feind eine entscheidende logistische Verbindung gewesen, hieß es. Sie sei für die Russen eine sichere Route gewesen, ihre Einheiten zu verstärken, ohne ukrainischem Feuer ausgesetzt zu sein. Videoaufnahmen sollen die Zerstörung der Pipeline zeigen. Das konnte aber bislang nicht unabhängig verifiziert werden, Kai.
Vielen Dank, Stefan, für diesen Überblick. Und damit zum heutigen Schwerpunkt, wo wir beim Thema bleiben. Näher als je zuvor wähnte sich an einer Einigung in Sachen Ukraine der US-Präsident Donald Trump nach dem zweitägigen Gesprächsmarathon in Berlin. Nachdem es den Europäern und den Deutschen ja gelungen war, die Bundeshauptstadt zumindest für 48 Stunden zur Hauptstadt der Diplomatie zu machen. Aber wie stehen die Chancen auf einen Frieden wirklich? Und wie sehr müssen die Europäer fürchten, dass demnächst dann doch wieder über ihre Köpfe hinweg zwischen Putin und Trump direkt verhandelt wird? Was müsste Europa überhaupt tun, um nachhaltig und nicht nur zwei Tage geopolitisches Gewicht auf die Waage zu bringen? Reicht dafür der neue Wehrdienst? Darüber und über vieles andere habe ich ausführlich mit dem Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel von der Uni Potsdam gesprochen. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob es nicht immerhin ein Fortschritt ist, dass die Europäer sich einen Stuhl oder man muss vielleicht sagen Stühle am Verhandlungstisch erkämpft haben und Berlin zum Mitaustragungsort der Gespräche gemacht haben.
Also ein Fortschritt ist es auf jeden Fall, dass die Europäer dabei sind, dass Deutschland dabei ist. Ich glaube, wie immer man zum März steht, das ist auch eine besondere Leistung von ihm, zumindest mit den Franzosen und den Briten zusammen, sich da einzubringen. Also im symbolischen Kapital wichtig. Die große Frage ist natürlich, was bringt's, ne? Also verhandeln ist gut und da ist Bewegung und da kann man auch den vielen Kritikern, die immer sagen, ja, man müsste ja mehr diplomatische Bemühungen, da passiert ja nichts. Also auch dafür innenpolitisch für dieses um diesem Argument was entgegenzuhalten, ist das wichtig, aber at the end of the day fragt man sich, ob es wirklich möglich ist, dass ein Frieden oder zumindest ein Waffenstillstand in der Ukraine herrscht und ich bin da ehrlich gesagt noch ziemlich skeptisch.
wegen der russischen Seite, nehme ich jetzt mal stark an.
Genau, die spielt ja irgendwie auch eine Rolle, glaube ich. Und zurzeit ist es ja so, und geht es um die Harmonierung dessen, was mal ursprünglich der Westen war, also der USA und der Europäer. Und es ist auch interessant, dass Trump dann auch auf die Europäer eingeht und dass da aus dem 28-Punkte-Plan ein 20-Punkte-Plan und ich weiß nicht, was wird. Nur die entscheidende Frage ist natürlich, ist Russland überhaupt bereit, dass diese Veränderungen, diese Kompromisse anzunehmen? Und alle Nachrichten, die wir aus Russland bekommen, sagen ja, nicht, machen wir nicht. Wir verhandeln sowieso nur mit den Amerikanern. Und dass sich Russland einen erheblichen militärischen Vorteil daraus verhandeln will, ist, glaube ich, auch klar. Also das ist die Frage, ne? Also noch fehlt mir die Fantasie, dass Russland dann wirklich sich, also man sich egal alle irgendwie einigen können und dass auch die Ukrainer sagen, ja, wir geben einen Teil des Donbass auf, aber wollen sie jetzt diese sehr gut verteidigten letzten Städte im Donbass aufgeben? Also ich sehe das alles noch nicht. Aber trotzdem ist es natürlich, das Schweiß ist aller Beteiligten wert, das zu versuchen.
Mhm. Lassen Sie uns über Russland gleich nochmal reden. Bleiben wir einmal vielleicht noch bei den Europäern. Ist es nicht bezeichnend, dass Europa und ja auch nicht zuletzt die Ukraine auch mit den USA im Prinzip ja hart ringen musste, um überhaupt irgendwie eine gemeinsame Position zu finden? Für mich hat das so ein bisschen den Eindruck gemacht, Verhandlungen mit den USA glichen so ein bisschen auch Therapiesitzungen, also in denen es erstmal darum geht, das Schlimmste zu verhindern und eben russlandfreundliche Sachen auch herauszuverhandeln.
Das ist die neue Realität. Wir sind hier gewohnt, 70 Jahre lang, die USA ist die Schutzmacht und die USA geben letztlich die Linie vor, die Europäer meistens dann folgen, vielleicht mit Ausnahme im Irak 2003. Aber man hat doch eine große Übereinstimmung über diese 7 Jahrzehnte gehabt und das ist so vorbei. Und das ist aber auch bekannt, spätestens seit Frühjahr diesen Jahres, seit dem Auftritt im Oval Office, seit Merz Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das, ich glaube auch, dass Merz und Wadefuhl und diese Leute da längst angekommen sind. Aber für uns Zuschauer ist es natürlich immer irgendwie noch gewöhnungsbedürftig, dass man jetzt in zwei Richtungen verhandeln muss und nicht nur in eine.
Die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA unterstreicht ja das, was Sie sagen, und unterstreicht auch, wie sehr Europa ja auf sich gestellt ist letztlich, beziehungsweise dass Trump Europa und die EU eher als Gegner betrachtet, während er mit den bisherigen Rivalen, also Russland zum Beispiel, irgendwie auskommen will. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht, wenn die USA ja auch jetzt gelobt hat, sich hier sozusagen antieuropäisch einzumischen bei uns auf dem Kontinent?
Also es war letztlich abzusehen, das, was in der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie steht, nach den Ereignissen im Februar diesen Jahres. Was interessant ist, ist, dass ja eigentlich mittlerweile viele argumentiert haben, naja, so schlimm wird's nicht. Mit meinen Worten, die Amerikaner haben noch keine Truppen abgezogen und sie haben auch einen NATO-Oberbefehlshaber ernannt und die NATO gibt's ja noch. Und außerdem war Trump auch zeitweise ärgerlich mit Putin. Diese Sicherheitsstrategie erinnert uns daran, dass eben immer noch Trump und Vance die Richtung vorgeben und man sich als Europäer neu aufstellen muss. Und wie weit das geht, also ob jetzt, werden wahrscheinlich Truppen abgezogen werden der USA, aber nicht ein kompletter Truppenabzug. Wenn es zu einem Konflikt kommt, kann alles Mögliche passieren. Das wissen wir letztlich nicht. Und die Frage wird wirklich sein, wie geht es mit der NATO weiter? Wie geht es mit amerikanischem Commitment? Zieht sich Trump einfach aus Europa zurück oder zieht er dann doch irgendwelche Daumenschrauben Richtung Russland an? Letzteres halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber das bleibt vage und es gab ja auch die richtigen Kommentare, dass wahrscheinlich Trump diese Sicherheitsstrategie nie gelesen hat, weil es sind ja über 30 Seiten. Ich weiß nicht, ob Trump in seinem Leben schon mal über 30 Seiten gelesen hat. Also das ist die große Frage. Das wissen wir nicht. Es ist eine neue strategische Ausrichtung, völlig klar. Das haben wir sonst schwarz auf weiß so vorher nicht gehabt. Aber die Richtung ist lange klar und Europa muss halt einfach zur Potte kommen und muss neben dieses Dokument eigentlich jetzt überzeugendes Handeln der eigenen Stärke, der eigenen Einigkeit setzen.
Auch wenn Trump das Dokument nicht gelesen hätte, er hat es ja immerhin unterzeichnet. Und Sie haben ja die Vance-Rede in München angesprochen. Ja. Da saß ich auch im Saal damals. Und alle sind ja so ein bisschen mit offenen Mündern da rausgegangen. Wo Sie Europa ansprechen angesichts all dieser Unsicherheiten, was müsste denn genau passieren, damit Europa sich zur Wehr setzen kann und damit Europa auch, und damit sind wir ja wieder bei den Verhandlungen letztlich, auch ein geopolitischer Mitspieler am Ende werden kann?
Also Europa müsste militärisch stärker werden. Wie erreicht man das? Das ist die große Frage. Das ist eigentlich eine Binsel. Ne? Seit über 10 Jahren wird das gesagt. Also eine europäische Armee werden wir nicht bekommen. Das ist auch Unsinn. Aber Europa müsste meines Erachtens im Bereich der Rüstungsintegration einen wesentlichen Schritt nach vorne gehen. Es ist ja nicht so, dass wir kein Geld ausgeben würden für Rüstung. Aber alle Initiativen, die es gab, PESCO etwa, jetzt aber auch die strategischen Papiere, die von der Leyen jetzt unlängst vorgelegt hat, ist alles schön und gut. An von der Leyen wird aber den Kurs nicht bestimmen, sondern es sind letztlich die Staats- und Regierungschefs der großen Nationen und der großen 6, die überhaupt eine Rüstungsindustrie nennenswert haben. Jetzt verhandeln wir über FCAS, das ist das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeugprojekt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber auch wenn man es aufgibt, man muss halt eine Strategie jetzt wirklich haben. Und das sehe ich noch nicht. Und solange wir uns in Einzelprojekten verheddern, kommen wir nicht voran. Und wo ist da eigentlich die Strategie, wie Europa trotz verschiedener Nationalstaaten rüstungstechnisch PS auf den Boden bringt, einen militärischen Binnenmarkt ohne die Offset-Geschäfte etwa errichtet und so weiter und so weiter. Also eine ähnliche Flughöhe, will ich mal sagen, wie der Euro oder wie Schengen. Diese Projekte waren ja in Zeiten, wo sie entwickelt wurden, auch irgendwie Utopia irgendwie, aber sind dann doch durch starke Staats- und Regierungschefs durchgedrückt worden. Also ich glaube, in dem Bereich müssten wir zusammenkommen. Das militärische, das ganze Planungswesen, das würde ich nach wie vor der NATO überlassen. Da machen diese Stäbe auch gute Arbeit. Aber die Staaten müssen zusammenkommen in ihrem Rüstungsbereich, weil das ist dann der Motor, der Antrieb dessen, und nur durch eine größere militärische Stärke, auch durch eine wirtschaftliche Stärke. Europa muss auch, das will ich auch sagen, sehen, Deutschland vor allen Dingen, dass sie sagen, ins wirtschaftliche Wachstum kommen. Dann wird Europa auch seine Rolle spielen. Und dann, Ischinger hat jetzt, glaube ich, neulich mal gesagt, bei, weiß ich nicht, Margot Illner oder so, dass wir eben dann wieder mit weggehen müssen von der Einstimmigkeit, also die EU ein Stück weit auch beiseite stellen und dann einfach die willigen Staaten müssen gemeinsam vorangehen. Und das müssen aber eigentlich die Staaten sein, zum Beispiel die rüstungsmäßig stark sind, die wirtschaftlich stark sind. Und es ist jetzt gefragt, das wissen wir alle, Leadership in der Größenordnung Adenauer, de Gaulle, Schmidt, Giscard oder Mitterrand, Kohl. Das ist die Fallhöhe, das ist die Größenordnung.
Über weg von Einstimmigkeit, also hin zu Mehrheitsentscheidung, reden wir auch schon ziemlich lange, und ich glaube, das, was Sie ansprechen, also Vereinheitlichung, Rüstungsindustrien oder Zusammenlegung, Zusammenführen, das sind ja eher langfristige Projekte, oder? Grundsätzlich ist ja Geld jetzt da. Also
ja, aber ich würde aber einwerfen, es braucht auch die Kraft einer Idee. Ne? Also das ist klar, dass solche Sachen nicht über Nacht kommen, aber ich kann nicht feststellen, dass es überhaupt den Plan gibt. Also ich weiß nicht, ob wenn wir beim Rüstungsstaatssekretär in den Aktenschränken suchen würden, ob wir sowas finden. Und wenn ich aber keinen Plan habe, weiß ich auch nicht, wo ich hin will. Da kann ich auch den Diskurs nicht bestimmen. Und wenn ich jetzt sage, was ist eigentlich die Planung der Europäer für Hightech-Bereiche, also das Kampfflugzeug der 6. Generation. Wenn ich immer nur mich kleine Staatenverbünde bilde und dann Ad-Hoc-Koalitionen bilde, funktioniert das nicht. Und wenn ich gar keinen Plan habe, dann mache ich halt immer wieder, fahre ich immer wieder weiter auf Sicht. Alle europäische Rüstungsintegration ist bisher so gelaufen. Ich glaube, da müssten wir rauskommen. Mir ist klar, dass man das nicht über Nacht erreicht. Aber wo ist wenigstens mal der Plan? Oder müssen wir eigentlich sagen, und dahin wird es wahrscheinlich laufen, das geht in Europa nicht, weil die Europäer halt so sind, wie sie sind. Und wie viel Druck bedarf es denn noch? Und wenn man mit den Franzosen redet, haben sie eben ein ganz anderes Verständnis von Verteidigung. Und da müsste es, sagen, die Kraft einer Idee geben, um auch klar mit kleineren Projekten anzufangen. Und man hat eben den Euro auch nicht mit Österreich begonnen, sondern es war eben der große Plan, mit einem Kern Europa den Euro zu beginnen. Und auf diese Flughöhe müssten wir wieder kommen. Das wäre dann auch eine wirklich politische Botschaft in beide Richtungen, Richtung USA und Richtung Russland.
Das heißt, die Pläne, die es bereits gibt, also das 5%-Ziel der NATO zum Beispiel, dass man auch von EU-Seite sehr viel mehr Geld ausgeben will, um Europa militärisch auf eigene Füße zu stellen, das alleine, würden Sie sagen, reicht nicht. Man braucht tatsächlich eine Strategie.
Genau, das reicht nicht, weil Geld, fair enough, gut, aber wie? Wozu? Wenn es immer nur darum geht, dass jeder sich ein größtes Stück vom Kuchen für die eigene Rüstungsindustrie, was dann ja oft auch regional gedacht ist, nicht die Bayern und die Küstenstaaten oder dann entsprechend anders in den europäischen Ländern, das bringt ja nichts. Ne? Also ist für Bayern gut und für Mecklenburg. Aber wir haben ja schon Korvetten von den Mecklenburgern gekauft, die wir nicht brauchen, nur zur regionalen Wirtschaftsförderung. Da muss man mal runterkommen. Und es gibt natürlich auch Wirtschaftsinteressen, es gibt Kapazitäten, wir müssen das eben zusammenführen und ähnlich wie wir die zivile Luftfahrt zusammengeführt haben mit einem Konsortium namens Airbus. Das ist in der Rüstung komplexer, es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt Fahrzeuge baue oder Kampfflugzeuge. Das ist mir schon klar, ich brauche auch Competition, also Konkurrenz, um nicht abhängig zu werden. Aber das muss man halt durchdenken mal, visionär. Und dann müssen die Staats- und Regierungschefs dann zumindest mal zum Teil versuchen durchzudrücken. Auch ein Euro ist ja nicht 1:1 zurückgekommen, wie man ihn geplant hat. Und nur sagen, wir machen mehr Geld, hilft uns nicht weiter. Wir sind ja seit 10 Jahren, seit 2014 reden wir in diese Richtung und es passiert viel zu wenig. Also muss man einmal analysieren, warum es nicht mehr passiert. Und jetzt müssen die Staats- und Regierungschefs, die Entscheidungen treffen, müssen sich mal tief in die Augen sehen und sagen, wir müssen jetzt ein Stück vorangehen.
Jenseits dessen könnte oder müsste Europa nicht auch jetzt schon selbstbewusster auftreten, sowohl Richtung Washington als auch Richtung Moskau. Also nehmen wir zum Beispiel die russischen Staatsvermögen, die ja in Europa lagern. Könnte Europa, wenn man die in großem Stil anzapft, damit zum Beispiel unter Beweis stellen, dass es so schwach dann doch nicht ist?
Das wäre sicherlich ein ganz wichtiges Signal. Und da ist wieder die typische europäische Diskussion, ne, dass die Belgier aus nachvollziehbaren Gründen da bremsen und dann andere eben mittun müssen, das zu lösen. Und wir Europäer brauchen eben relativ lange, weil wir eben so sind, wie wir sind. Aber es wäre aus meines Erachtens ein sehr kraftvolles Signal. Ich glaube, dass wir auch nicht immer ängstlich und zaudernd und oh, dann werden wir möglicherweise verklagt und so weiter. Also wir müssen schon den aufrechten Gang lernen. Und den haben wir Europäer in vielen Dingen verloren.
Und aufrechten Gang?
Verlernt ist der richtige Begriff, ja.
Und aufrechten Gang auch gegenüber Donald Trump? Also müsste man die Ego-Streichel-Strategie in gewisser Weise aufgeben?
Da wäre ich mir nicht so sicher, denn ich finde, dass Friedrich Merz das aus meiner Sicht ganz gut macht, weil er ihn ja auch durchaus korrigiert hat, hier und da. Aber wir müssen sehen, dass wir im Bereich der nuklearen Teilhabe, im Bereich der ganzen nuklearen Abschreckung völlig von den USA abhängig sind und dass wir auch in anderen Bereichen, im Bereich der Logistik, der Aufklärung, der elektronischen Kampfführung von den USA abhängig sind. Und wenn die USA sich aus der NATO zurückziehen würde, dann gibt es schon noch eine NATO, aber das wäre ein erheblicher Schlag, weil es letztlich ein amerikanisch geführtes Bündnis ist. Also von daher muss man auch schlau sein und darf jetzt nicht sagen, jetzt in falscher Stolzverletzung sagen, wir brauchen die Amerikaner nicht. Nein, wir brauchen sie halt leider. Aber das ist ein politisches Fingerspitzengefühl, braucht man hier, um den richtigen Kurs zu wählen. Und vor allen Dingen kann man ja auch nur dann selbstbewusst auftreten, wenn wir wirklich in Europa echte Schritte voranmachen. Wenn wir letztlich nur wieder groß reden und dann kommt nichts mehr rum, wenn wir über Elefanten reden und Mäuse gebären, dann führt das nicht dazu, dass wir wirklich selbstbewusster auftreten können, zu Recht selbstbewusster auftreten können. Also da müssen wir noch Schritte zurücklegen. Und das liegt dann auch daran, da müssen auch wir Deutschen, wir haben immerhin viel Geld jetzt ausgegeben, geben viel Geld aus, wir sind die Einzigen, die Verschuldungsspielraum haben. Aber da müssen wir eben auch mit Reformen vorangehen und müssen wir mit Effizienz vorangehen, um zu zeigen, dass Deutschland seinen militärischen Beitrag zum Beispiel neben anderen eben zu leisten bereit ist. Und da haben wir können wir gleich noch drauf eingehen, aber in der ganzen Wehrdienstdebatte ist es jetzt nicht gerade ein Zeichen der Stärke gewesen.
Gibt es denn überhaupt eine Chance bei den Stichworten, die Sie genannt haben, also US-Nuklearschirm, Geheimdienstinformation, Satellitentechnik, oder die USA haben ja auch versprochen, zum Beispiel Tomahawk-Raketen in Deutschland zu stationieren. Ist es da möglich, kurzfristig unabhängig zu werden von den USA?
Unabhängig würde ich nicht sagen, aber ich bin schon der Meinung, dass man auch kurzfristig erhebliche Fortschritte erzielen kann. Also man kann natürlich auch relativ schnell wahrscheinlich eine reichweitengesteigerte Version des Taurus entwickeln. Das ist dann immer noch kein Tomahawk, aber immerhin. Man kann auch, das wird ja offenbar auch gemacht, jetzt die vorhandenen Taurus instand setzen, modernisieren. Denken wir an den Nachrichtendienstwesen. Es gibt eine Novelle zum BND-Gesetz. Es wäre halt schön, wenn diese Novelle auch beschlossen werden würde, nicht? Und wir dieses Wolkenkuckucksdasein der Nachrichtendienste mal beenden würden und den BND und auch den Verfassungsschutz zu modernen Nachrichtendiensten umbauen, die wir nicht mehr als Gefahr für die Demokratie, sondern als Schutz der Demokratie wahrnehmen, die aber auch ihre Rolle erfüllen müssen. Also das sind alles Dinge, die können wir machen. Es wäre ein kraftvolles Zeichen gewesen, eine Auswahlwehrpflicht einzuführen. Das dauert auch seine Zeit und da wachsen dann die Bäume auch nicht vom Himmel, aber es wäre ein erhebliches Zeichen gewesen. Jetzt mustern wir bis 2027. Vielleicht kommt es ja doch noch die Auswahlwehrpflicht. Aber ja, also nur mit der Musterung werden wir Putin nicht abschrecken. Wir haben vieles in der eigenen Hand. Und vieles ist natürlich dann nicht von heute auf morgen umzusetzen. Aber das sind Zeichen, das sind politische Zeichen. Ein Zeichen der Handlungsfähigkeit, der Reformfähigkeit, des Reformwillens. Und da haben wir noch in vielen Bereichen eine Menge Luft nach oben.
Jetzt haben Sie den neuen Wehrdienst schon angesprochen, der ja diese Woche im Bundesrat noch abgestimmt werden soll. Wir haben ja schon öfter uns drüber unterhalten und Sie haben ja immer klar gemacht, dass ohne eine Teil- oder eine Auswahlwehrpflicht Sie eigentlich nicht sehen, dass die Zahlen zu erreichen sind. Aber es geht Ihnen auch vor allen Dingen um das Signal in Richtung Moskau, das Abschreckende.
Genau, genau. Also die Frage, dass man die Wehrpflicht ausgesetzt hat 2011, das konnte ich nachvollziehen. Das haben ja andere europäische Staaten, die Franzosen, schon in den 90ern gemacht, in Zeiten der Auslandseinsätze. Aber wenn die Zeiten andere werden, und die sind ja nun wirklich andere, dass man sich dann so schwer tut, wieder zur Wehrpflicht zurückzukehren, das stellt der Bundesrepublik Deutschland kein gutes Zeichen aus. Und leider gibt es eben die parlamentarischen Mehrheiten nicht, also wahrscheinlich gäbe es sie, wenn die Abgeordneten, wenn man das freistellen würde, aber quer über die Fraktionen, aber nicht in dieser diese Regierungskoalition hat keine eigene parlamentarische Mehrheit. Und das ist ein schlechtes Zeichen, nicht? Und wenn wir wollen, dass jetzt wir kampffähig werden, die Bundeswehr in der Lage ist, eben die NATO an der Ostflanke für den Fall der Fälle zu verteidigen, dann hat mir noch keiner erklären können, wie das eigentlich funktionieren soll. Denn wir haben ein massives Personaldefizit in den Kampfverbänden. Und diese Wehrdienstleister, die jetzt einrücken, werden vor allen Dingen in die Reserve und in den Heimatschutz gehen. Und dieses Delta hat mir noch keiner erklären können. Und die Aufwuchszahlen, die man jetzt vorgelegt hat bis 29, sind eben auch sehr bescheiden. Also da blockieren wir uns eben wieder selber. Und damit geben wir meines Erachtens ein Signal der Schwäche. Immerhin passiert was, das kann man auch positiv drehen. Immer die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Aber wenn man schon als Bundesregierung sagt, wir sind da unter großem Zeitdruck, Bedrohung von Russland und so weiter, und das nicht hinbekommt, dass 5% eines Jahrganges eingezogen werden, weiß ich nicht, was das für ein Signal der Abschreckung sein soll. Und es wäre natürlich auch ein starkes Signal an die Bündnispartner gewesen, die Franzosen etwa, die Niederländer, auch in diese Richtung zu gehen.
Gleichzeitig ist die Diskussion in Deutschland ja nicht einfach, wenn man sich ansieht, welche Widerstände es da auch bei der Jugend gibt. Sie haben schon angerissen das Thema Bundeswehrreform, also Überbau zu groß, Basis zu klein. Darüber hatten Sie sich auch schon oft beklagt. Ist denn da in gewisser Weise jetzt in irgendeiner Form Fortschritt zu erkennen? Also verändert sich da was?
Also wo ich einen Fortschritt spüre, ist im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen. Also der Dr. Götz, der da im Ministerium für verantwortlich ist, den nehme ich als einen sehr dynamischen Macher war, der auch in Kontakt mit der Bauindustrie und so steht und der natürlich auch unter Druck ist, weil wenn jetzt 27 gemustert wird und wir ein Aufwachsende von Wehrdienstleistern haben und aber keine Kasernen, dann hat Deutschland natürlich ein Problem. Da ist Druck auf dem Kessel, aber das ist eben nur ein kleiner Teil einer Bundeswehrreform und eine, auch Boris Pistorius hat jetzt ja Arbeitsaufträge gegeben, auch unter anderem eine Rüstungsreform bis Ostern. Fragt man sich auch, warum eigentlich jetzt und nicht vorher und was kommt dann eigentlich dabei hinten raus? Bisher waren ja alle Reformankündigungen eigentlich nur die Veränderung der Farbe des Zuckergusses, mehr oder minder, etwas salopp gesprochen. Also ich erlebe eigentlich niemanden in der Bundeswehr, also bisher habe ich den nicht getroffen, der mir wirklich erklären kann, wie man die Kultur der Bundeswehr auf Innovationen trimmt, wie man diesen Tanker wirklich dreht. Es gibt viele, die über Einzelbereiche nachdenken. Also die Inspekteure denken über Heerluftwaffe Marine nach und hier und da macht man einiges und so. Aber die Bundeswehr als Gesamtsystem, dass viele Probleme einfach auf ein gemeinsames Problem zurückgehen, nämlich diese Strukturdefizite, den Personalüberschuss in den Ämtern, in den Verwaltungen und so weiter. Also das ist, glaube ich, noch nicht so ganz durchgesickert. Und wenn es durchgesickert ist, will da niemand rangehen. Also zumindest habe ich so den Generalinspekteur wahrgenommen. Also von daher wird es so sein wie immer. Wir werden einzelne Reformschritte schon haben in kleineren Bereichen. Da wird es auch Erfolge geben. Aber an das große System traut sich irgendwie niemand ran. Und die große Frage ist natürlich auch, wer macht sich eigentlich Gedanken über die Reform des großen Systems? Das müsste ja eigentlich der Generalinspekteur sein. Aber ich habe zumindest in meinen Gesprächen mit General Breuer noch nicht erkannt, dass auf der allerhöchsten Flughöhe darüber nachgedacht wird. Und wir kommen eben ja auch nur relativ langsam voran. Von daher ist die große Sorge, dass es eben bei Stückwerk bleibt und dass wir eigentlich nicht die Personen haben, die sich wirklich trauen, mal groß zu denken. Ich meine, eine Hoffnung ist sicherlich, das pfeifen hier die Spatzen von den Dächern, ist sicherlich für viele der Christian Freuding, der neue Inspekteur des Heeres. Der alte war ja auch so unbequem und hat viel vorangetrieben. Und jetzt ist so ein bisschen der Zauber des Anfangs von andere Generation. Auch das muss man alles abwarten. Und ein Inspekteur des Heeres, so positiv man ihn beurteilen mag, ist ja auch wiederum nur ein Teil. Und der eigentliche Problem, glaube ich, ist, dass noch eine Ebene drüber ganz grundsätzlich nachgedacht werden müsste. Und die Frage ist, haben wir wirklich den Willen und auch letztlich die intellektuelle Fähigkeit, dieses komplexe System zu durchdringen und dann die richtigen Weichenstellungen zu tätigen? Ich bin da, also wenn es so kommt, bin ich der Erste, der jubelt. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Und innerhalb eines Systems das zu versuchen und zu sagen, Herr Neitzel, alles kompliziert und so, ich weiß nicht, ob wir so vorankommen und ob wir den Notwendigkeiten der Zeit damit gerecht werden.
Stichwort Notwendigkeit der Zeit. Russland überzieht ja Europa schon jetzt mit hybriden Angriffen. Sie hatten mal für Aufsehen gesorgt mit dem Satz vor einigen Monaten, wir könnten den letzten Sommer in Frieden erleben. Darf sich Putin jetzt sozusagen durch die neue US-Haltung oder durch die jetzt nochmal in Papierform gebrachte US-Haltung zusätzlich angestachelt fühlen? Also wie groß ist Ihre Sorge, was einen potenziellen russischen Angriff auf die NATO angeht?
Also ich bin ein bisschen entspannter als im März diesen Jahres, als ich das gesagt habe, unmittelbar nach den Vance-Äußerungen und dem Oval Office Event. Aber beruhigt sein kann man jetzt eben nicht. Und ich meine, es ist jetzt keine unmittelbare Bedrohung, dass wir in den nächsten 2 oder 3 oder 4 Wochen einen Angriff sehen. Das nicht, das bekäme die NATO auch mit in den ganzen Aufmarschrouten, die auch nicht beliebig sind und so. Aber Putin kann eben 100.000 Mann in 2 Monaten verlegen. Und wer weiß, wie die Lage im Frühjahr oder im Sommer aussieht, das kann keiner voraussagen. Das hängt eben auch davon ab, ob es jetzt einen Frieden gibt, ob diese Koalition in der Bundesrepublik stabil bleibt, wie es in Frankreich aussieht, was Trump macht, ob er, womit viele rechnen, Truppen abziehen wird. Zumindest diejenigen Truppen, die zusätzlich verlegt wurden im Ukraine-Krieg, seit 2022 wieder zurückverlegt. Das sind alles Signale, die uns nicht hoffnungsvoll stimmen können. Und wenn die Europäer gleichzeitig mehr reden, als dass sie handeln, wenn wir unsere PS nicht auf den Boden bekommen, wird ein Konflikt eher wahrscheinlicher. Und ich habe auch mal auch wiederum etwas provokant gesagt, mit diesem Wehrdienstgesetz wird der Krieg eher wahrscheinlicher, weil es ein Signal der Schwäche ist. Also die Zukunft ist nicht geschrieben, ich kann die Zukunft nicht voraussehen und ich erinnere alle mal, die mich auch gescholten haben, Panikmache, was sagt da Neitzel, mal an die Worte von Herrn Rutte, die er jetzt gewählt hat. Das ging ja sogar noch über das hinaus, was ich gesagt habe, dass uns möglicherweise ein Krieg in den Größenordnungen von der Väter und Großväter bevorsteht. Soweit würde selbst ich nicht gehen. Ich glaube, es drohen keine Weltkriege. Aber wenn der NATO-Generalsekretär da in sehr großer Sorge ist, dann sollte man sich vielleicht nicht zurücklehnen. Also von daher, wir wissen nicht, was kommt. Wir können nur sehen, dass Russland weiter aufrüstet, dass Russland jetzt diplomatisch sehr gut dasteht, am Drücker ist, dass die Ukraine schwächer und schwächer wird, dass wir Europäer nicht gewillt sind, sie so kraftvoll zu unterstützen, wie es eigentlich sein müsste. Naja, dann kann man sich natürlich fragen, wie dann die nächsten Jahre aussehen werden. Und die Frage, die wir, Herr Küstner, nicht beantworten können, welche Intention Putin wirklich hat. Aber ich sage immer, wir sollten mit allem rechnen. Wir sollten uns auch auf das Schlimmste vorbereiten. Da passiert ja einiges, aber wir sollten mehr Gas geben. Und ich weiß nicht, wann die höchsten Besoldungsgruppen endlich begreifen, dass sie zum Beispiel die Bundeswehr reformieren müssen. Ich glaube, dass dieser Groschen ist immer noch nicht gefallen. Das erstaunt mich wirklich, ja. Dass man mit den höchsten Leuten redet und die reden und reden und reden. Und wenn man sie fragt, wie wollt ihr das dann drehen? Wie wollt ihr effizienter werden? Dann kommt eigentlich nur heiße Luft. Und das ist eine Sache, die mich schon sehr zornig macht.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal den Kreis schließen und nochmal auf die Ukraine und die Verhandlungen schauen. Es geht ja, hat man den Eindruck, offenbar um Fragen, um die es eigentlich seit Monaten geht. Also um Gebietsabtretungen von Seiten der Ukraine. Offenbar bestanden die USA auch in Berlin darauf, dass das Land Truppen aus dem Donbass zurückzieht. Und natürlich um die vielleicht entscheidende Frage, gegen welche Sicherheitsgarantien eigentlich. Jetzt hat die Ukraine offenbar den NATO-Beitritt selber angeboten, vom Tisch zu nehmen. Sehen Sie in irgendeiner Form da eine Lösung am Horizont heraufscheinen?
Naja, wenn Kriege in eine Erschöpfungsphase eintreten, dann müssen sich ja die Staats- und Regierungschefs immer fragen, welche Kosten sind eigentlich höher, jetzt einen bitteren Frieden vielleicht einzuschlagen oder weiterzukämpfen. Und das ist, glaube ich, genau die Konstellation, die wir jetzt haben und die auch Selenskyj sich fragt. Und lange Zeit hat man ja diskutiert, auch meines Wissens jetzt im Frühjahr, Einfrieren der Frontlinie. Und das werden die Ukrainer nicht mehr bekommen, glaube ich, weil Putin wähnt sich am Drücker. Er weiß auch, dass Trump unbedingt einen Frieden will. Und so werden, wenn die Ukrainer einen Waffenstillstand haben wollen, werden sie wahrscheinlich Gebiete aufgeben müssen. Jetzt ist die Frage, wie viel und in welchem Umfang. Und dafür bekämen sie dann zumindest einen Waffenstillstand. Die Frage, wie der abgesichert sein soll, ist natürlich eine entscheidende. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass die Ukraine robuste Sicherheitsgarantien bekommt. Weil das, also A, würden die Russen nie NATO-Truppen in der Ukraine akzeptieren. Dann könnte es ja nur sein, dass die Ukraine der EU beitritt oder sie zumindest einen Beistandsklausel der EU bekommt, der EU-Staaten. Und das würde ja bedeuten, dass wir Deutschen in der Ukraine kämpfen müssten, wenn es einen dritten Angriff Russlands auf die Ukraine gibt. Und wir dann also die Panzerbrigade 12 nicht nach Litauen schicken, sondern nach Kiew oder nach Charkiw. Und das ist die Frage, ob die Deutschen dazu bereit sind. Und die Franzosen sind immer ganz schnell, ja, wir schicken Truppen, aber dann sage ich, was sind für Truppen? Nicht? Also die Franzosen sind auf einen solchen Kampf und Krieg nicht vorbereitet und ich weiß nicht so sehr, ob das wirklich realistisch ist. Alles andere so im Hintergrund, dann bilden wir euch aus und so würde ja wirklich nichts bringen. Also ich würde, wenn es einen Waffenstillstand gibt, glaube ich, gibt es vielleicht Sicherheitsgarantien auf dem Papier. Was die wirklich bringen, ist dann die große Frage. Und historisch gesehen, es gab ja mal den Frieden von Amiens 1802 zwischen den Franzosen und den Briten. Und dieser Friede war letztlich eigentlich nur ein Waffenstillstand. Und sehr viel spricht dafür, dass wenn es jetzt zu einem Waffenstillstand kommt, es eben wirklich nur ein Waffenstillstand ist und dass wir eine zweite Runde dieses Konfliktes auch noch erleben werden. Denn wirklich verhindern ließe sich das wahrscheinlich nur mit sehr robusten Sicherheitsgarantien der USA aufgrund ihres Nuklearpotenzials. Und das sehe ich wirklich nicht.
Amiens, das war Napoleon damals, um das nochmal.
Das war die napoleonische Zeit, 1802, ja. Genau, ja. Genau, als wir in einem endlosen Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien waren und man hat dann einen Frieden geschlossen im März 1802 im Norden Frankreichs, Amiens. Und dann war das, 1803 ging es eben weiter. Dann war das eben nur eine kurze Atempause.
Und was Sicherheitsgarantien angeht, ist ja die Bundesregierung auch sehr, sehr zurückhaltend immer gewesen. Also Merz hat ja nie klar gesagt, wir stellen dann Truppen. Das heißt aber, die Ukraine eindeutig in einer Position der Schwäche im Moment?
Ja, also sie ist in einer Position der Schwäche, weil ich glaube, es kann keiner sagen, wie die Ukraine militärisch die Russen aus dem Land drängen soll. Und die Ukraine wird eben langsam zurückgedrängt, langsam Gott sei Dank nur, aber eben doch zurückgedrängt. Und noch ist eben völlig unklar, wie die Ukraine selbst diese Rückwärtsbewegung stoppen soll, da die Ressourcen Russlands eben größer zu sein scheinen und auch die USA nicht mehr immer die nächste Stufe der Schlüsseltechnologien liefert. Wenn die USA jetzt Cruise Missile geliefert hätte oder dergleichen, dann hätte man vielleicht noch auf Russland einwirken können, aber das tun sie eben nicht. Also von daher sind sie ganz klar in einer Situation der Schwäche und deswegen spricht ja auch viel dafür, dass es eben nicht zu einem Frieden kommt, weil Putin glauben könnte, dass er am Drücker ist und so lange weiterkämpft, bis die Ukraine zusammenbricht. Und in seiner Wahrnehmung ist das vielleicht schon relativ bald der Fall.
Und könnten die Europäer, wenn sie denn wollten, aus ihrer Sicht die USA da ersetzen und die Ukraine wieder in eine Position der Stärke bringen?
Nicht vollwertig, aber natürlich könnten die Europäer wesentlich mehr tun und liefern. Dafür hätten sie allerdings auch nochmal ihre Rüstungsindustrie noch stärker ankurbeln müssen und vereinheitlichen müssen, was sie nicht getan haben. Aber natürlich hat Europa noch ein erhebliches militärisches Potenzial. Aber irgendwann, wenn wir auch an Investitionen denken, dann ist natürlich auch ein Ende erreicht, weil eben nicht Frankreich, die Existenz Frankreichs, Großbritanniens oder der Bundesrepublik auf dem Spiel steht oder Polens, sondern nur in Anführungsstrichen, bitte unterstrichen, der Ukraine. Und deswegen sind wir eben nicht im Krieg, wir sind nicht in Kriegswirtschaft und deswegen haben wir nicht auch eine Debatte, dass man sagt, ja, warum geben wir denn so viel Geld an die Ukraine? Da ist eben auch ein, und nicht in unsere Rentensysteme oder dergleichen, da ist auch, glaube ich, eine Grenze erreicht, die man innenpolitisch umsetzen kann, die natürlich nicht da wäre, wenn man selber angegriffen wird. Wir sind aber nicht in der Lage der Ukraine. Also von daher sehen wir ja de facto eine Grenze des Zumutbaren für die europäischen Gesellschaften. Es sind eben nur 9 Staaten, darunter eben sehr viele kleine, die die Ukraine sehr weitgehend unterstützen, darunter die Bundesrepublik. Aber bei Frankreich und Großbritannien ist es, oder Italien, von Spanien gar nicht zu reden, ist es eben sehr limitiert. Die Europäer haben Grenzen und deswegen werden sie wahrscheinlich wenn es einen bitteren Frieden für die Ukraine akzeptieren müssen, weil die Alternative wäre, eben mehr zu investieren.
Und das weiß Putin ja alles. Man bekommt ein bisschen den Eindruck, der kann im Prinzip, wenn er denn will, auf Zeit spielen. Er weiß, dass Donald Trump womöglich irgendwann die Geduld verliert mit der Ukraine und die Europäer das möglicherweise nicht kompensieren können.
Genau.
Das heißt, die Ukraine in einer schwierigen Lage, sehen Sie überhaupt eine realistische Chance auf einen Frieden oder erstmal überhaupt auf einen Waffenstillstand?
Also man kann den Leuten eben sehr schwer in die Köpfe schauen. Alles Entscheidende ist ja, wie Putin die Lage wahrnimmt. Nicht wie die Lage real ist, sondern wie er sie wahrnimmt. Und das ist ja ein Blick in die Glaskugel, weil da spricht wieder der Historiker aus mir, wir aber viel zu wenig Quellen haben. Ich weiß nicht, und das glauben die Nachrichtendienste auch nicht, dass sie wirklich in das Umfeld von Putin reinschauen. Also glaubt er, wenn er jetzt nur noch einen Winter weiterkämpft, wird die Ukraine zusammenbrechen, dann wird er sich auf keinen Frieden einlassen. Wenn er glaubt, er muss noch 5 Jahre weiterkämpfen, dann wird er sich vielleicht auf einen Frieden einlassen. Das kann ich aufgrund der dürren öffentlichen Äußerungen nicht wirklich lesen. Was ich nur glaube, auch aus der historischen Analyse von Kriegen, ist, dass selbst wenn man einen Waffenstillstand bekäme, das wäre den Ukrainern wirklich sehr zu wünschen, dass sie aufatmen können, ist dieser Konflikt nicht vorbei. Und ich nehme da Putin schon so wahr, dass er den Rubikon überschritten hat und dass er jetzt nicht auf eine friedliche Politik zurückschwenkt, sondern dass er weiter daran arbeitet, genau sein Ziel zu erreichen. Die USA ziehen sich aus Europa zurück, vielleicht nicht vollständig, aber doch de facto als Schutzmacht. Und Russland wächst in diese Rolle rein. Ob sie das hier erreichen werden, ist die Frage, aber in dem eigenen Anspruch. Und dazu diesen Konflikt für sich zu entscheiden, möglicherweise dann weiterzugehen, um die Machtlosigkeit der Europäer vor Augen zu führen. Damit müssen wir rechnen. Und die Hoffnung, jetzt Frieden, und dann können wir wieder zurückgehen in unsere alte Welt. Die alte Welt ist vorbei und das wird nicht passieren. Also von daher wird das meines Erachtens so oder so ein bitteres Weihnachten für die Ukraine werden. Leider.
Das sind harte Schlussworte, aber ich glaube, wir müssen es dabei belassen, weil wir jetzt im Grunde ja auch schon wieder zurück bei Europa sind und dem, was es versäumt hat in den letzten Jahren. Herr Neitzel, trotzdem vielen Dank und wir werden uns darüber weiter unterhalten, da bin ich mir ganz sicher.
Sehr gerne.
Danke für dieses Gespräch. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek.
Hey, es gibt ein kriminelles Imperium, von dem die meisten Leute noch nie etwas gehört haben. In Südostasien sind in den letzten Jahren Scam-Fabriken entstanden, groß wie Städte. Hunderttausende sitzen dort und betrügen andere Menschen, weltweit, online. Mit gefälschten Krypto-Investments und Love-Scams. Auch in Deutschland werden jedes Jahr Millionen durch Online-Betrug erbeutet. Einer der Hotspots der globalen Scam-Industrie liegt in Myanmar, an der Grenze zu Thailand. Dort sind wir hingereist. Denn über der bekanntesten Scam-Fabrik der Welt steigen Rauchwolken auf. Auf KK Park fallen Bomben. Ist das hier vielleicht das Ende der Scam-Industrie in Myanmar? Das ist Legion. War on Scam. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.